Ja, Gott, wir danken dir, dass du hier bist und wir glauben an dich und an deine Gegenwart und wir schätzen es, dass du uns schätzt und dass du uns kennenlernst, dass wir dich kennenlernen, dass du uns kennst und dass wir dich kennen können, Herr. Wir danken dir, dass du mehr bist als Religion. Amen. Ich grüße euch. Ich bin der Pastor hier, Matthias. Wir erwarten vom Sonntag sehr viel. Wir glauben, dass Christen Gemeinschaft brauchen und zwar die richtige, keine verkrampfte, keine eklige, keine stumpfsinnige und auch keine stagnative, sondern eine bewegende, eine sich multiplizierende Gemeinschaft. Das heißt, dort, wo man zusammenkommt und jeder einen Scheit ins Feuer wirft, wird das ganze Ding größer. Und das ist der Grund, warum wir uns sonntags treffen. Wir glauben, dass wir es brauchen, regelmäßige Punkte, an denen wir zusammenkommen und Dinge zusammentragen, weil wir alleine einfach allein sind. Und zusammen sind wir zusammen. Amen. Und es ist schön, dass wir das auf verschiedene Weise machen können. Es treffen sich auch die Jugendlichen jetzt gerade separat woanders, die Kinder woanders. Die heute nicht da sind, treffen sich irgendwie auch woanders. Nur keine Ahnung wo. Und es ist schön, dass an vielen anderen Orten auch das der Fall ist. Menschen kommen zusammen zu verschiedenen Zeiten, weil wir wissen, es ist ein Gott, es ist ein Glaube, es ist ein Auftrag und es ist ein Geist, der mit uns ist. Und wenn du Gast bist, dann herzlich willkommen in dieser Thematik. Lass dich dort ein Stück weit reinschmeißen, hinführen. Und alle, die da drin schon zu Hause sind, werden wir da drin richtig gut, richtig breit in der Gegenwart Gottes, in dem, was er uns sagen möchte. Amen. Ihr wisst es. Wir haben eine Themenreihe, vielleicht könnte noch irgendein toller Mensch diese zwei mega hohen Notenständer runterholen, die sind fast größer als ich. Ja. Ich sehe schon gar nichts mehr. Und genau darum geht es exekutiv. Jemand sagt was, andere tun es. Ja. Das ist genau die Themenreihe. Gott hat etwas gesagt, hat etwas geschaffen und es ist geworden. Gott hat etwas in Auftrag gegeben und dann kam etwas heraus, etwas, was sich sogar selbstständig weiterentwickelt, der Mensch und die Natur, die Schöpfung, das ist wunderbar. Exekutiv ist definitiv unsere Richtung. Wir bleiben nicht stehen, wir sind nicht rückläufig, sondern wir wollen nach vorne kommen in unserem eigenen Leben und auch im Leben anderer Menschen. Ich versuche euch ein bisschen einen Überblick zu geben, weil wir nämlich heute schon in Wirksamkeit Teil 3 sind. Wer bei Teil 1 da war, vielleicht mal strecken, bei Teil 2 auch da gewesen, und heute Teil 3 und wir sind gespannt, was noch kommt. Ich versuche euch das klar zu machen. Wir haben gesagt, Leben bedeutet wirksam zu sein, wie man hier auch sieht an der Schrift. Grün in Grün erkennt man nicht so gut und Weiß auf Grün erkennt man. Das ist wirksam, es erfüllt seinen Zweck. Und ein Leben zu führen, was nichts bewirkt, ein Kind, das schreit nach Essen, fragt nach Kleidung, und keine Antwort kriegt, das ist kein Leben, richtig? Ein Student, der fragt die Mami, kann ich noch mal meine Wäsche waschen und keine Antwort kriegt, das ist Katastrophe. Ja? Ein Mensch, der etwas spricht und er merkt, da kommt nichts an, ich werde nicht gehört, das ist schlimm. Leben bedeutet wirksam zu sein, da etwas herauskommt von meiner Aktion, irgendeine Reaktion, nicht nur irgendeine, sondern eine gute im besten Falle. Und wir haben gesagt, es sind drei Ebenen, auf denen sich das befindet, an mir selbst, an anderen und auch in dieser geistlichen Welt. Und die Bibel nennt das eine Welt, in der Gott sich aufhält, aber auch das Böse sich aufhält und sogar wir agieren können. Das ist diese Welt, die um uns herum sich befindet, oft nicht so greifbar, eher so spürbar. Aber in dieser Welt sind wir auch als Christen zu Hause und sollen uns dort bewegen. Und für alle, die Gäste sind, es ist diese Welt, die du irgendwie nicht siehst, aber wahrnimmst, da zieht oder drückt etwas. Diese Welt ist existent in dieser hier. Ich habe es ja schon mal gesagt, schau dir den Film Matrix Teil 1 ein. Die anderen sind nicht so gut. Aber der erste Teil zeigt ein Stück weit diese Welten auf, die auch wirklich auf unserer Erde Wirklichkeit sind. Jetzt muss ich leider hier ein paar Folien überspringen. Tut mir leid. Dieses Bild noch, das beschreibt noch mal genau, in was der Mensch sich befindet, er ist Zentrum des Lebens. Auch wenn du denkst, du bist ein Opfer, das fühlt sich an für dich wie ein Opfer oder wie ich mache einfach irgendwas, ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass der Mensch immer noch Zentrum der Entscheidungsgewalt ist. Du kannst dich entscheiden für dein Leben. Du kannst dich entscheiden für Ja oder Nein, aufstehen oder liegen bleiben, Schokolade oder Marmelade oder Erdnussbutter. Ja. Zur Arbeit gehen oder nicht zur Arbeit gehen, Gott suchen oder eben nicht. Du kannst dich entscheiden. Niemand, auch das Böse, hat dich nicht dazu angehalten oder hat dich nicht in der Hand, nichts zu tun. Du bist in der Lage zu entscheiden für dein Leben und zwar schon von Anfang an. Und genau darum geht es, und dann sich auszustrecken, die Fühler auszustrecken in eine Richtung, die einen weiterbringt. Eine Richtung, von der man was Gutes erhofft und weiß. Und das sind diese Gedankenspiralen, diese Einflüsse in unseren Gedankensystemen, in unserem Herzen und in unseren Worten, die das beeinflussen, was wir schließlich dann sind und haben. So, nehmt euch das Bild mit. Und wir haben gesagt, es gibt verschiedene Punkte, an denen wir diese Gestaltung vornehmen können. Und das ist diese Folie. Die Wirksamkeit eines Menschen in der geistlichen Welt passiert durch den Lebensstil, durch Umgang mit Sünde, durch den neuen Bund, Vollmacht, Glauben und Sprechen und Gebet. Und wir haben diese Liste angefangen durchzuarbeiten. Und heute sind wir sage und schreibe erst bei zweitens Umgang mit Sünde. Nur damit ihr einen kleinen Überblick habt, wir reden jetzt über die Wirksamkeit eines Menschen, insbesondere eines Christen in einer Welt, die er nicht immer sieht, aber in der er Einfluss haben soll, weil sie sich auswirkt auf das Leben. Und das passiert unter anderem durch diese Punkte hier und wir gehen das ein Stück weit heute durch. Und es ist sehr interessant, dass der Umgang und das Verständnis von Sünde auch eine extreme hohe Wirksamkeit auf unser Leben hat, nämlich was wir von Sünde denken und halten, wie wir damit umgehen, was für Antworten auf diese Fragen haben oder auf dieses Thema, hat es eben blockierend oder freisetzend etwas. Entweder sind wir betrogen oder wir sind klar, abgelenkt oder gelenkt, gelähmt oder frei zu handeln. Und deshalb muss der Mensch grundsätzlich und auch immer wieder eine Haltung zum Thema Sünde finden, weil das auch für einen Christen ein weiterführendes Thema ist, wo er eine Haltung zu haben muss. Und da reden wir gleich drüber, damit der Mensch eben nicht blockiert wird oder sogar in eine falsche Wirksamkeit geführt wird. Das heißt also, das Thema Sünde muss für jeden Menschen irgendwo beantwortet sein und auch fortlaufend eine Haltung dazu gefunden werden. Aber fangen wir mal ganz vom Anfang an. Ich möchte das kurz definieren. Damals in der Zeit, in der die Bibel auch niedergeschrieben wurde oder gesprochen wurde, gab es ganz viele Worte, die nicht im religiösen Kontext genutzt wurden. Auch Gemeinde, Ekklesia, Gemeinschaft der Gläubigen, war kein religiöses, frommes Wort, sondern es war ein allgemeines Wort. Wenn Menschen sich versammelt haben zu einem gewissen Anliegen, hat man auch Ekklesia gesagt. Und so auch in diesem Wort, Sünde war damals kein ausschließlich frommes oder unfrommes Wort, sondern es wurde auch im ganz normalen Sprachgebrauch benutzt. Und das ist wichtig zu wissen, dass es sich hier nicht um etwas dreht, was irgendwie nur aus der Kirche herauskommt oder was man erfunden hat, um die Menschen irgendwie zu gängeln und niederzudrücken, sondern auch dieses Wort kommt mitten aus der Gesellschaft, aus dem Leben. Und in Bezug auf Gott und auf den Glauben heißt es aber eine Bewegung in die falsche Richtung, eine Verfehlung des richtigen Ziels, eine Auflehnung, in dem Fall gegen Gott, sich krümmen und auch Schuld und irren und abirren. Wer hat solche Hobbys? Ah nee, richtig gut. Und das ist unser Einstieg. Ich möchte erklären, warum ist es so wichtig, über Sünde Bescheid zu wissen und auch mit ihr umzugehen, weil es schließlich sich auswirken wird auf dein Leben, ob du entweder als Christ blockiert bist oder freigesetzt, ob du irgendwie unter Druck stehst oder Klarheit hast, ob du irgendwie abirrst oder einen Fokus behältst. Und das hat alles mit diesem Thema zu tun, ob du Christ bist oder auch nicht. Und deswegen schauen wir hier hinein. Mein erster Punkt ist, es gibt einen Unterschied zwischen Sünde und Sünden. Ich habe das nur so genannt, aber es ist von der Bedeutung ein Unterschied. Die Sünde als Identität, als Beziehungsstatus und als Lebensbereich sagen wir jetzt dazu die Sünde. Das ist die Sünde. Es geht also bei Sünde nicht in erster Linie um das, was eigentlich immer alle denken, um Unmoral, um Fehlverhalten, um Schlagen, Treten, Beißen, Kratzen, Haare ziehen, was Kinder eben so machen, oder Lügen, Töten und so. Das ist das Erste, was einem einfällt, oder nicht in die Kirche kommen, ja, oder sonst was, was man euch halt gesagt hat. Das ist in erster Linie gar nicht das Wort, was hier gemeint ist, sondern die Sünde ist eigentlich ein Beziehungsstatus. Es sagt etwas über die Identität aus und auch über den Lebensbereich, in dem man sich als Mensch aufhält. Und das ist ganz wichtig. Und aus diesem Status heraus kommt dann auch das Verhalten. Und das wäre in meinen Augen der Unterschied, der erstmal sehr wichtig ist. Es gibt einen Unterschied zwischen der Sünde als Zustand, als Beziehungsstatus, als Lebensbereich ohne Gott und das darauf folgende Verhalten, schlagen, treten, beißen, knibbeln, das ist dann die Sünde. Habt ihr den Punkt? Also ich nenne das jetzt einfach mal so. Aber das ist ein wesentlicher Unterschied. Und deswegen schauen wir bei dem Thema erstmal hinein in das Urproblem. Das Urproblem ist nicht schlagen, treten und sonstiges, sondern das Urproblem ist ein Beziehungsproblem in Beziehung zu Gott. Ein getrenntes Verhältnis, ein nicht miteinander zu tun haben, ein gekappte WLAN-Kabel, eine fehlende Verbindung zum Himmel, ein Nicht-Kommunizieren, ein Nicht-Sein in Gott. Genug Beispiele? Und das ist erstmal, was Sünde meint, getrennt vom Lebensbereich Gottes. Und ich möchte das so wichtig betonen, weil ich euch erstmal ein Stück weit befreien möchte von diesen ganzen anklagenden Worten, die vielleicht im Hinterkopf sind oder die ihr in euch habt. Gott hat überhaupt nicht erstmal was zu sagen zu unserem Verhalten, sondern Gott sagt erstmal was zu unserem Stand. Wo stehst du eigentlich? Bist du in meinem Lebensbereich mit mir verbunden oder nicht? Darum geht es erstmal. Hast du Vertrauen zu mir oder nicht? Und deswegen möchte ich das hier gerade mal so abschneiden. Alle, die jeden Tag sich plagen mit, oh, ich habe mich schon wieder falsch verhalten. Ja? Das ist auch ein Thema und da kommen wir auch noch zu. Aber das ist nicht das Erste, was Gott interessiert. Sonst wäre es mit uns schon längst aus. Gott interessiert erstmal, der Unterschied klar zu machen, ihr Lieben, lebt ihr mit mir grundsätzlich, vertraut ihr mir oder nicht? Und das ist in meinen Augen die Sünde. Und das Fehlverhalten resultiert nur aus dem Stand der Beziehung, der Identität. Merkt euch das? Wenn es stimmt. Kolosser 1, Vers 13. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Römer 8, Vers 2. Denn wenn du mit Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Und noch eine Stelle, Hebräer 10, Vers 16. Der zukünftige Bund, den Gott mit uns schließt, wird so aussehen, ich werde meine Gesetze in ihr Herz legen und ich werde sie in ihr Innerstes schreiben und ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Das ist die Antwort Gottes auf die Sünde, auf den Zustand, dass der Mensch getrennt ist von ihm. Das ist die Antwort auf die Sünde. Er, wenn du es zulässt, befreit dich von einem Lebensbereich in der Finsternis, also quasi ohne ihn, in einen Bereich, Lebensbereich seines Sohnes, in dem das Leben ist und die Vergebung der Sünde. Und er sagt, er wird nie mehr an diese Sünde denken. Er wird sie nie mehr zwischen dich und ihm sehen. Er wird dich nicht mehr so behandeln, als wäre sie da, wenn du diesen Bund mit Jesus eingegangen bist. Und das ist wichtig. Wir haben also den ersten Unterschied klar gemacht. Es geht erstmal darum, in was für einem Stand, in einem was für einem Beziehungsstatus stehst du zu Gott. Und die Antwort auf dieses Problem, wenn es eins für dich ist, ist, dass genau er dich aus diesem Zustand der Trennung herausreißt und in einen anderen Lebensbereich hineinsetzt. Ja? Ich weiß nicht, als wir noch umgebaut, noch nicht umgebaut hatten, hatte ich mal so ein Beispiel, vielleicht können wir das gerade kurz machen. Daniel, kommst du mal kurz? Und Dieter? Und noch ein Leichtgewicht. Ein Bleichgesicht. Ein Leichtgewicht. Christina, komm noch mal her. Das war jetzt auch ein Kompliment, nicht? Schnappt euch mal einen Stuhl und setzt die Christina drauf. Und wir tun es einfach mal so, dass das der Lebensbereich ohne Gott ist, also getrennt von ihm, keine Verbindung, kein Ideenaustausch, keine Kommunikation. Und das ist der Lebensbereich der Sünde. Und wie gesagt, wir verwechseln das jetzt erstmal nicht mit dem ganzen Fehlverhalten, was uns einfällt und Übergewicht und so, sondern einfach mit einem Status. Und wenn ein Mensch sagt, ich möchte aus diesem Lebensbereich heraus, ich möchte mit Gott zusammen sein, dann passiert genau das, was ihr gleich macht. Ihr werdet sie jetzt versetzen in einen neuen Lebensbereich. Bitteschön. Ja, ungefähr da. Herzlichen Dank, Applaus für euch. Und das, was ihr jetzt gesehen habt, ist genau, was Jesus tut. Wenn ein Mensch sich mit ihm verbindet, dann versetzt er dich, obwohl du noch auf derselben Erde lebst, aber in einer anderen Welt, das ist diese geistliche Welt, von dem einen Lebensbereich in den anderen. Und in diesem Lebensbereich herrscht Kommunikation mit Gott, Verbindung. Da ist alles wiederhergestellt. Dort sagt Gott, wer hier sitzt, an dem seine Sünden werde ich nie mehr denken. Auch nicht, Christina, was du morgen falsch machst oder in 2 Jahren, er wird daran nicht mehr denken. Das bedeutet Beziehungsstatus. Ich setze dich auf einen neuen Stand und die Sünde spielt für mich keine Rolle mehr, weil wir nicht mehr getrennt sind. Amen. Dürft euch setzen, ne? Diese Erkenntnis oder diesen Schritt zu tun, hat eine Wirksamkeit auf dein Leben. Und hier sind wir im Bereich Wirksamkeit. Was hat so eine Tatsache oder wenn ein Mensch diesen Schritt eingeht, für eine Auswirkung, gewaltige Auswirkung, warum? Weil er sich jetzt nicht mehr Sünder nennen muss, sondern er darf Heiliger heißen. So nennt die Bibel Menschen, die diesen Schritt getan haben, heißen jetzt Heilige. Und das ist natürlich super spannend, denn ihr Heiligen, die ihr schon seid, denkt jetzt, aber ich verhalte mich manchmal gar nicht so heilig. Ja? Aber deswegen, erster Punkt, es gibt einen Unterschied zwischen Sünde und Sünden. Es gibt einen Unterschied zwischen Beziehungsstatus, Lebensbereich, Verbindung mit Gott und Fehlverhalten. Und das müssen wir trennen. Warum? Damit die Sünde nicht zur Wirksamkeit des Schlechten in unserem Leben wird, uns immer wieder unterhält. Denn das ist, was passiert, wenn ein Mensch nicht differenzieren kann. Er wird sich immer wieder als Sündiger beschimpfen und nennen. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ja, ich nenne mich doch eigentlich, ehrlich gesagt, eher als Sünder. Verwechsel das aber eigentlich mit meinem Fehlverhalten. Und dann sage ich dir heute Morgen, kehr um. Kehr um, nicht weil wir heute Morgen umkehren, sondern weil es einfach der Wahrheit entspricht, wenn du diesen Schritt gegangen bist, nennt dich Gott nicht mehr Sünder, sondern Heiliger, auch wenn du dich nochmal fehlverhältst. Das hat eine Wirksamkeit für dein Selbstbewusstsein, für deinen Selbstwert und für dein weiteres Leben. Amen. Und deswegen möchte ich euch heute einladen, alle, die heute noch im Kopf heute Morgen hatten, ja, ich Sünder, gehe heute mal in den Gottesdienst. Dass wir heute sagen, das ist nicht wahr. Und das hat eine Wirksamkeit auf mein Leben. Warum? Weil Gott sagt, in meinen Augen bist du das nicht mehr. Auch wenn du dich noch falsch verhältst. Weil es zu differenzieren ist. Und ich lade dich ein, heute werden wir das nicht mehr sagen. Ab heute werden wir zu uns Heilige sagen, auch wenn wir noch manchmal Quatsch machen. Vielleicht eine ganz kurze Erklärung, weil die Kirche das verkompliziert hat. Die Kirche hat dann wieder gewisse Heilige ausgewählt und abgesondert und vergraben und verrotten lassen und anbeten lassen. Das ist nicht damit gemeint. Die Bibel nennt jeden Menschen, der diesen Schritt gemacht hat, als einen Heiligen. Und das bist du, das bin ich, wenn das bei dir geschehen ist. Amen. Das verändert ein Leben, das verändert die Wirksamkeit, weil du aus einem Bewusstsein leben darfst. Du darfst dir gegenüber deinem Fehlverhalten zusprechen. Ich habe gerade getreten, geschlagen, geknebelt, gefesselt, aber ich bin immer noch in Gottes Augen ein Heiliger, ein mit ihm Verbundener und das wird sich auch nicht ändern. Allein das verändert die Wirksamkeit deines Lebens, wie du mit dir umgehst und wie du mit anderen umgehst. Amen. Wenn ihr es aushaltet, würde ich euch jetzt einfach ein paar Stellen da dran knallen. In dieser Mini-Reihe habe ich tatsächlich viele Stellen, aber vielleicht einfach hier nochmal zum Aufschreiben und zum Genießen, was denn eigentlich durch diesen Schritt getan ist. Römer 6, Vers 6, was wir verstehen müssen, ist, dass der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Ist das nicht gewaltig? Das wurde unwirksam gemacht durch eine Beziehung zu Christus. Römer 6, Vers 7, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde, also von diesem Zustand hier, befreit. Römer 6, Vers 10, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Wer denkt, diese Sache gilt nur für 3 Wochen oder wenn ich gut drauf bin, der hat sich getäuscht, kehr heute um. Es gilt jetzt für immer. Und auch das verändert die Wirksamkeit in deinem Leben. Römer 6, Vers 11. Darum geht davon aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus lebt. Das sind jetzt viele Verse, aber die treffen dasselbe Thema. Deswegen dürft ihr es euch antun. Römer 6, Vers 11. Geht von der Tatsache aus, steht hier, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Habt ihr das schon mal euch vorgestellt, für etwas tot zu sein, bedeutet nicht mehr ansprechbar. Ich hatte das schon mal gesagt bei Simis Taufe, wenn Simi, ich sag's mal, tot wäre, dann hätten die Lehrer keinen Anspruch mehr auf seine Anwesenheit in der Schule, richtig? Da können die machen, was die wollen, da ist nichts zu machen. Er ist nicht greifbar. Und genau so musst du es sehen, jemand, der diesen Schritt vollzogen hat, sagt Christus, geh von der Tatsache aus, dass du für die Sünde gestorben bist. Nicht mehr angreifbar, nicht mehr ansprechbar. Ja? Ich höre nichts. Hab kein Ohr mehr dafür. Da ist irgendwas tot. Ich kann das nicht mehr erreichen, es kann mich nicht mehr erreichen. Und das verändert die Wirksamkeit, weil es deinen Selbstwert verändert, deine Lebenslage verändert. Geh davon aus, dass du für die Sünde gestorben bist, sagt die Bibel. Und sie sagt, geht von dieser Tatsache aus. Das heißt, das sind Fakten in dieser geistlichen Welt, die wir uns zu eigen machen müssen, damit wir sie glauben, damit wir so leben und sprechen. Ist es Gott, oder? Wenn ja, dann sag, was er uns gesagt hat. Richtig gut, Matze. Ja. Ich lege noch einen drauf, Römer 6, Vers 12. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Das ist auch nochmal wichtig, Römer 6, Vers 12. Euer jetzt noch vergängliches Leben, und das zeigt ja auch auf, unser Leben ist ja auch noch irgendwo irdisch, wir werden sterben, aber wir befinden uns schon in einem anderen Lebensbereich. Außerhalb der Reichweite der Sünde. Und das Interessante ist, hier heißt es, euer Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Und jeder, der jetzt irgendwie zu fromm erzogen ist, denkt vielleicht, hier wird gemeint, ich darf jetzt nicht mehr sündigen. Aber auch wieder hier, stimmt nicht, kehr heute um mit mir. Es heißt, unser Leben darf nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Das ist ein Befehl an das Leben und die Sünde und nicht an dich. Es ist ein Ausspruch über den neuen Zustand, den du jetzt hast, wenn du zu Christus gehörst. Du darfst nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, sagt Gott zur Sünde, sagt Gott zum Lebenszustand. Ist das nicht Wahnsinn? Und alle, die jetzt gehört haben, ich darf nicht mehr sündigen als Christ, streicht es. Weil der Punkt ist, die Sünde darf dich nicht mehr beherrschen, sagt Gott zur Sünde. Für einen Menschen, der den Lebensbereich gewechselt hat. Ist das nicht Wahnsinn? Verändere dein Denken, dein Leben hingehend das und du wirst eine andere Wirksamkeit in deinem Leben haben. Warum? Weil du dich nicht jeden Tag oder jede Woche neu deckeln lassen musst von der Sünde, die uns niederdrücken will, von dem alten Geschwätz, was gar nicht mehr für uns gilt, was aber vielleicht in uns hochkommt, was auf uns zugesprochen wird, was vielleicht in dieser Welt an Gedanken herrscht, aber es ist nicht die Wahrheit. Und deswegen bricht ein Christ tatsächlich durch, weil er eben zuvor durchgebrochen ist vom Tod ins Leben. Das hat Jesus getan für dich und mich. Und jetzt lebe entsprechend dieses Lebensbereichs. Und wenn Menschen hier sitzen, die grundsätzlich wenig von sich halten, grundsätzlich lieber den Minderwert betonen, die darf ich heute im Namen Jesu befreien und sagen, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was Jesus über dich gesprochen und getan hat. Nimm es heute an. Keine falsche Demut, keine falsche Demut. Nimm es heute an, du bist ein Heiliger. Sag's zu dir. Vielleicht sagst du es nicht überall und laut, weil es missverständlich ist. Ja? Aber sag es zu dir, sag es in dir selbst, sag es morgens, wenn du aufstehst und in diesen Spiegel schaust und den Menschen nicht erkennst. Sag, ich bin ein Heiliger. Ich bin Gerechtigkeit Gottes durch Christus in mir. Fang an, das zu sprechen, zu glauben und du wirst eine andere Wirksamkeit in deinem Leben haben. Amen. Und wenn du jemanden erwischt, der anfängt, über sich wieder das Alte hochzuholen, sagen, ich bin doch der alte Sünder, dann sagst du, nein, du hast mich gerade gekniffen und gekratzt und geknebelt, aber du bist ein Heiliger. Du hast mehr drauf. Gott hat dich in einen anderen Lebensbereich gesetzt und das bleibt bis in Ewigkeit. Vielleicht noch als Bild zu diesem Punkt. Der Mensch, der neu geworden ist, kann sich noch die Hände schmutzig machen. Aber der Mensch muss nicht wieder neu werden. Haben wir das? Der Mensch, der du neu geworden bist, wenn du Christus angenommen hast, der bleibt. Du kannst dir nur noch die Hände ein bisschen schmutzig machen, die auch wieder gewaschen werden müssen, aber du bleibst neu. Es verändert die Wirksamkeit in deinem Leben. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt und das ist das sündige Verhalten, das es auch noch für uns gibt. Römer 6, Vers 13, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen, denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Das ist mein zweiter Punkt. Der erste Punkt ist, es gibt einen Unterschied zwischen Sünde als Trennungszustand und Sünden. Aber für diesen Trennungszustand ist Christus gekommen. Wer das erledigt hat, der hat es erledigt. Zweitens, es gibt aber noch sündiges Verhalten. Alte Muster, die man weiterlebt, obwohl man sie nicht leben müsste. Und darüber müssen wir schon sprechen, weil auch das eine Wirksamkeit in unserem Leben ausmacht. Ein Christ, der sich dann doch ständig wie ein Mensch verhält, der, wie er vorher war, hat ja auch wieder eine Auswirkung. Und genau das muss auch wieder zusammenkommen. Gott sagt, ich habe das Ding erledigt, aber jetzt dürft ihr euch nicht mehr dem Alten zur Verfügung stellen. Und hier haben wir einfach einen ganz schönen Appell für uns. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, was offensichtlich möglich ist. Sondern stellt euch jetzt dem zur Verfügung, was eurer neuen Identität entspricht. Amen. Und das bedeutet, hier lesen wir eine Eigenverantwortung raus. Wir haben offensichtlich noch eine Eigenverantwortung, auch wenn wir in einem neuen Lebensbereich leben. Nämlich die Eigenverantwortung, dass wir in unserem Verhalten und Denken uns nicht wieder an das Alte orientieren, sondern an dem Neuen orientieren. Und deswegen sagt er zu uns, macht euch das bewusst, was hier passiert ist und dann orientiert euer Verhalten, stellt euch dem zur Verfügung, was die Wirklichkeit ist. Aber wenn ein Mensch sich diese Wirklichkeit noch nicht mal zugesteht, wird er auch sein Verhalten nicht verändern. Deswegen beginnt es damit, dass wir uns diesen neuen Lebenszustand wirklich als echt und wahr vorstellen und annehmen und bewusst werden und dann entsprechend dessen handeln. Und du wirst eine andere Wirksamkeit in deinem Leben haben. Mein dritter Punkt ist, ich sehe einen Unterschied zwischen Fehlverhalten und Haltung. Für alle, die sagen, ja, was mache ich denn, wenn mir Sachen passieren als Christ? Der Punkt ist, es gibt einen Unterschied zwischen Fehlverhalten und Lebenshaltung. Ein Mensch, ein Christ, der an einem falschen, an einem alten Verhalten festhält und daraus einen Lebensstil macht, ist nochmal ein Unterschied in meinen Augen zu jemandem, der sich in einzelnen Situationen falsch verhält. Dazu habe ich jetzt direkt keine Stellen gefunden bisher, müssten wir noch belegen. Aber ich erkenne so im groben Ganzen einen Unterschied zwischen einer Lebenshaltung. Und wenn wir jetzt so einzelne Themen ranziehen, ich habe aus Versehen die Steuererklärung falsch ausgefüllt, habe nicht so genau drauf geschaut, ist ein Unterschied wie, ich halte das für richtig, ich möchte mir da was abzweigen, ich glaube nicht an letztlich an alles, was Gott mir versorgen möchte. Das ist ein Unterschied, seht ihr das? Aber nicht wieder ein Unterschied, den wir uns klein und groß nennen und sagen, das ist ja eine kleine Sünde, eine große Sünde, aber es ist ein Riesenunterschied für die Wirksamkeit deines Lebens, ob du ein falsches Verhalten als Haltung lebst oder ob dir Dinge passieren, wo du weißt, ja, es ist nicht richtig, ich will da auch raus und ich brauche noch ein bisschen Zeit. Habt ihr das? Wenn das irgendjemand biblisch noch nachvollziehen kann, dann gerne an mich. Warum sage ich das? Es hat eben mit unserem ganz normalen alltäglichen Leben zu tun, mit der Wirksamkeit unseres Lebens, weil auch hier können wir uns wieder selbst verurteilen und sagen, mir passieren ja immer noch diese Dinge. Dann kannst du auf jeden Fall unterscheiden, sind das Verhaltensmuster, bin ich überzeugt vom Bösen, bin ich überzeugt vom Falschen oder passieren mir Dinge, von denen ich will, dass sie sich ändern. Auch da kannst du dich dann wieder locker machen und ich möchte alle freisprechen, die sich hier belasten mit Dingen, die ihnen nicht gehören. Die sich belasten mit Schuld und Sünde, die Gott ja schon längst gelöst hat. Ich möchte alle freisprechen, die heute sagen, ich gebe da Sachen, da komme ich noch nicht raus. Es ist ein Riesenunterschied, ob du sagst, ich will da raus, ich bin dran, ich brauche noch Zeit, ich brauche Hilfe. Ist ein Riesenunterschied, wie ach, das ist halt so und es bleibt doch so und es ist irgendwie auch richtig oder so. Der sollte sich schon ein bisschen schuldig fühlen, der aus einem Fehlverhalten eine Haltung macht, aber der andere, Gesundheit, darf sich gesund wissen und frei wissen. Der andere darf sich heute befreien lassen und ich möchte euch wirklich im Gebet nachher noch freisprechen von unnötiger Schuld und Sünde, die auf euch lastet, Druck ausübt und sagt, hier bist du ja noch nicht so weit, hier ist dir das schon wieder passiert und schon wieder passiert. Dann sagen wir, Gott wird an meine Schuld und Sünde nicht mehr denken. In der Gegenwart, in der Vergangenheit, in der Zukunft. Und genau das nehme ich jetzt für mich und sage, das ist die Wahrheit. Ich werde mich daran jetzt orientieren und daran nach oben ziehen lassen, bis ich raus bin. Viertens. Könnt ihr noch? Es ist doch ein bisschen Leere zurzeit. Der Betrug der Sünde, auch ein spannender Punkt. Wir finden im Römer 7, Vers 11, denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Zuerst benutzte sie es, um mich zu betrügen und dann, um mich zu töten. Harte Aussage. Wir reden von einem Betrug der Sünde. Und das ist auch wieder sehr entscheidend für ein Leben als Christ, als Mensch. Wir müssen wissen, was wird denn, womit werden wir hier betrogen? Was ist denn der Betrug der Sünde? Und das schauen wir uns gleich an. Noch eine andere Stelle, Hebräer 3, Vers 13. Ermahnt und ermutigt einander von Tag zu Tag, damit niemand euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Auch hier sehen wir den schönen Zusammenhang wieder zwischen einem Verständnis und Umgang mit Sünde und Wirksamkeit. Habt ihr das? Das ist unser Thema heute. Wirksamkeit, wirksam sein wollen. Und dazu braucht es den richtigen Umgang mit Sünde. Also hier nochmal Hebräer 3, Vers 13. Damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Und auch wieder hier verstehen wir es richtig. Nicht, weil es mal was falsch passiert ist, nimmt Gott seine Wirkungskraft von uns. Sondern der Betrug der Sünde ist, uns glauben zu machen, dass wir noch da drüben wären. Habt ihr das? Der Betrug der Sünde ist, durch gewisse Vorfälle und Dinge, die irgendwie auch noch passieren, uns glauben zu machen, wir seien gar nicht erlöst. Wir seien noch hier drüben im falschen Lebensbereich. Und das ist der Betrug unter anderem. Ich nenne noch ein paar andere Sachen. Der Betrug ist, eine falsche Unabhängigkeit von Gott zu suggerieren, die ihm scheinbar nützlich ist und mehr bringt. Und das war der Betrug von Anfang an, als Adam und Eva und die Geschichte und was da passiert ist, glauben wollten, dass sie betrogen sind. Aber eigentlich wurden sie betrogen von der Sünde, also von einer Idee, dass sie eine Unabhängigkeit von Gott brauchen, die ihnen scheinbar Freiheit gibt. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Die Unabhängigkeit von Gott hat dem Menschen ein Leben auf Erden beschert und nicht mehr im Paradies. Die Unabhängigkeit von Gott ist nicht Freiheit, sondern tatsächlich, du bist allein auf dich gestellt. Du musst mit den irdischen Dingen umgehen. Du bist unter die Folgen der Erde gesetzt. Du musst da alleine klarkommen, dein Acker ist hart. Du musst selber klarkommen. Das ist die Folge von einer Unabhängigkeit von Gott. Und das ist ein Betrug, der in unserer Welt schon sehr lange existiert. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht für Sonntagmorgen echt ziemlich viel und auch tief. Wer nicht mehr kann, fällt einfach um. Die anderen schreiben mit. Der Betrug der Sünde muss aufgedeckt werden. Und der Betrug ist, sie will uns suggerieren, dass wir unabhängig von Gott frei sind und mehr haben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Aber das muss man erleben. Der Betrug der Sünde ist, Schuldgefühle machen und keinen Ausweg zeigen. Leider wurde Kirche auch oft dazu ein Werkzeug. Schuldgefühle machen, aber keinen Ausweg. Bullshit, ja? Wenn ich es mal so jugendlich formulieren darf. Der Betrug der Sünde ist, das Schlechte aufzuzeigen, ohne das Gute zu zeigen. Und das ist wieder genau die Botschaft der Bibel. Das Gesetz hat das Böse, die Sünde offenbart zu dem Zweck, die Erlösung zu sehen. Warum das Gesetz kam, ist, um den Betrug der Sünde aufzudecken, damit wir wissen, wir brauchen einen Erlöser und wir können ihn haben. Der Betrug ist, uns darin gefangen zu halten, in dem Problem ohne Lösung. Aber genau dafür ist Jesus gekommen, um die Lösung zu bringen. Vielleicht ist an diesem Punkt jemand da, der sagt, ich habe diese Lösung noch nicht gehört oder noch nicht angenommen. Dann möchte ich für dich beten heute Morgen und sagen, die Schuld muss sichtbar werden, aber nur dafür, um die Verbindung, die Erlösung, den Frieden auszuwirken. Und das ist eine Wirksamkeit eines Menschen, die als allererstes erledigt werden kann. Und ich möchte dir anbieten, ernstlich diesem zu folgen, zu sagen, ich habe erkannt die Sackgasse meines Lebens und die Schuldhaftigkeit. Und ich muss zugeben, ich bin mit Gott nicht verbunden. Ich muss zugeben, da gibt es keine Kommunikation. Da fließt nichts. Und ich möchte diesen Zustand verlassen. Dann helfe ich dir mit einem Gebet, aber es ist schließlich dein Herz. Jesus, ich möchte nicht mehr in diesem alten Lebensbereich ohne dich leben. Ich möchte mit dir leben. Versetze mich in das Reich deines Sohnes. Amen. Dann lass mich das noch zu Ende bringen. 5 und 6 habe ich noch. Man findet dummerweise über Sünden richtig viel Stellen in der Bibel. Das ist echt unglaublich. Aber es ist ja wichtig, weil, und das ist der Sinn meiner Predigt heute, der richtige Umgang und das richtige Verständnis mit Sünde hat ein wirksames oder nicht wirksames Leben zur Folge. Wenn du die ganze Predigt in einen Satz zusammenfassen möchtest, dann geht es genau darum, wir müssen um den Zustand und um die Differenzierung und das Verhältnis der Sünde wissen, um entsprechend damit umzugehen, auch als Christ, um eben ein Leben zu haben, was wirksam ist und nicht blockiert wird, dauernd gedeckelt, dauernd wieder zurück auf den Boden, sondern freigesetzt und multiplizierend ist. Amen. Und deswegen ist fünftens ein Lebensstil der Vergebung äußerst ratsam. Matthäus 6, Matthäus 18, das streife ich nur ganz kurz. Ein Lebensstil der Vergebung ist eine ganz, ganz große Wirksamkeit im Thema Sünde. Warum? Weil wir ständig anderen und auch uns selbst vergeben müssen, um frei zu werden von der Anklage. Also wenn du heute noch hier sitzt und sagst, ich kann mir einfach nicht vergeben, dann verhältst du dich wie jemand, der noch hier drüben sitzt und machst es dir selber unnötig schwer. Für alle, die das jetzt seelsorgerlich hören müssen, es gibt Prozesse der Vergebung. Es geht ganz oft manches nicht sofort, richtig. Aber schließlich führe einen Lebensstil der Vergebung und das ist die Wirksamkeit deines Lebens. Du wirst sehen, wenn du ein Mensch bist, der ständig und immer wieder auch anderen und sich selbst vergibt, wird eine Aura, sage ich jetzt mal so, halb esoterisch, aber stimmt ja nicht, eine Umgebung um sich schaffen, die Menschen berühren wird. Es ist eine Wirksamkeit in deinem Leben, wenn man von dir weiß, der vergibt schnell. Ja? Also nicht billig, aber der hat ein Herz der Vergebung. Ich kann mir sicher sein, er wird sich selbst und auch mir das immer wieder vergeben. Solche Menschen haben einen Wirkungsgrad, ob ihr es glaubt oder nicht. Menschen, die dafür bekannt sind, werden was? Ihr redet immer so laut, das höre ich dann immer alles. Ein Mensch, der so eine Atmosphäre prägt, wird auswirken, dass sogar Menschen, die es gar nicht vielleicht bewusst hören, sondern einfach nur, weil diese Atmosphäre um dich herum existiert, sich entsprechend verhalten, werden entsprechend frei bei dir sein, werden entsprechend sich wohl fühlen, können vielleicht sogar Menschen sein, die sich gerne an dir auch mal einen Fehler erlauben, weil sie wissen, der wird mir das verzeihen. Ja, ihr lacht. Aber wisst ihr was? Was das für eine Freiheit ist, in einer Gemeinschaft zu sein von Menschen, wo man weiß, ich kann mir hier auch mal einen Fehler erlauben. Mal ohne Witz. Das ist Familie. Meine Kinder, wir gehen schon grundsätzlich davon aus, dass sie Fehler machen werden. Ja, das ist klar. Aber nur deswegen haben sie einen Raum, sich überhaupt im Leben zu entwickeln. Und deswegen, ihr Lieben, wer auch die Predigt auf einen Satz runtergebrochen haben möchte, wenn wir eine Gemeinschaft bilden hier, wo man grundsätzlich weiß, wenn ich mal stinkend komme oder ohne gewaschene Klamotten, das werden die mir vergeben. Ja? Vielleicht nicht 10-mal, aber 3-mal bestimmt. Ja? Wenn ich hier einen falschen Kommentar am Mikro sage, am offenen, wenn ich mal eine falsche Predigt raushaue oder oh, das ist ein bisschen krass, okay. Einen falschen Satz raushaue, das werden die mir nachsehen. Ihr Lieben, was meint ihr, was für eine Atmosphäre, für eine Wirksamkeit unter uns herrscht und regiert, wenn wir einen Lebensstil der Vergebung führen, weil das die Antwort ist auf die Sünde. Amen. Das ist die Antwort auf den Betrug der Sünde. Das ist die Wirksamkeit eigentlich des Leibes Jesu in dieser Welt. Hier kann ich hinkommen, erstmal wie ich bin, komplett. Und dann werde ich verwandelt und verändert. Das ist eine Wirksamkeit in unserer ganzen Welt. Da kann ich hinkommen und ich werde angenommen, egal wie ich bin. Aber dann werde ich auch verwandelt. Das ist das Beste und Effektivste, was du dir vorstellen kannst. Amen. Ich komme zum Ende. Sünde und Gebet, das ist wirklich heute Lehre. Also muss man sich aufschreiben und nacharbeiten. Sünde und Gebet hängt auch krass zusammen. 1. Timotheus, nee, Jakobus, kommt schon ganz durcheinander. 5, Vers 14. Und dort lesen wir, dass das Gebet und auch das Bekennen, also das Offenlegen von Schuld, eine Wirksamkeit zusammen hat. Lest es einfach nach. 1. Timotheus 2, Vers 8. Zurück zum Gebet. Ich möchte, und das gilt für alle Zusammenkünfte der Gemeinde, heißt es hier, dass die Männer, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, keinen Groll gegen jemanden hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Das geht jetzt hier speziell mal an die Männer, ist auch cool. Das heißt also, wenn die Männer heilige Hände oder wenn sie ihre Hände erheben sollen, sollen es heilige Hände sein. Das heißt, wenn ihr betet, habt keinen Groll miteinander, seid nicht zerstritten, weil es eine Wirksamkeit in sich trägt, in beide Richtungen. Seid zerstritten und betet, es hat eine andere Wirksamkeit als seid nicht zerstritten. Hebt eure Hände und betet und es wird eine Auswirkung haben. Amen. Also ihr Männer, wenn ihr Groll hegt, wenn ihr zerstritten seid, dann ist nicht der erste Weg ins Gebet immer, sondern geh zu diesem Menschen, beseitige diesen Groll in dir, mit ihm und dann beten wir gemeinsam mit heiligen Händen und es wird eine Auswirkung haben, die wir uns nicht vorstellen können. Amen. Und letztens, auch nochmal für die Männer, 1. Petrus 3, Vers 7, richtig spannende Stelle. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution, das müsste man noch auslegen, das ist wirklich missverständlich, Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Das sind alles krasse Verse. Auch hier sehen wir eine Zusammenwirkung von Umgang, in dem Fall mit der Frau, und den Gebeten, die dementsprechend folgen. Und offensichtlich hängt es hier zusammen, damit der Erhörung der Gebete nichts im Weg steht. Gibt es offensichtlich auch ein Stück weit Bedingungen. Es hat was mit dem Verhalten untereinander auch zu tun. Und hier sehen wir die Wirksamkeit eines Menschen, der sich einem anderen Menschen wirklich auch gut und offen verhält und respektvoll, hat eine andere Wirkungskraft in seinem Gebet. Und es hat aber nichts zu tun mit diesem alten Lebenszustand, sondern es sind offensichtlich Gesetzmäßigkeiten auch im neuen Lebensbereich vorhanden, an die wir uns halten dürfen. Warum? Weil wir wirksam sein wollen, weil unsere Gebete durchbrechen sollen, unsere Gebete ankommen sollen. Habe ich uns? Dann ist es auch entscheidend, wie wir miteinander umgehen. Und ich lese es noch einmal hier. Hans-Jürgen, zeige dich im Zusammenleben mit Petra verständnisvoll. Dieter, zeige dich im Zusammenleben mit Beate verständnisvoll und nimm auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Ich schlage vor, das werden wir nochmal zusammen in der Bibel ergründen, was damit gemeint ist. Ja, weil die Frau von heute hört das bestimmt nicht gerne. Wir müssen da nochmal hineinschauen. Aber worum es mir eigentlich heute geht, ist, daraufhin wird dein Gebet ein anderes sein. Ist das gut? Unheimlich viele Hinweise in Bezug auf Sünde und Wirksamkeit, Gebetsverhalten, unheimlich viel drin. Heute Morgen eine Lehrstunde, keine seichte Predigt. Wer seinen Notizblock vergessen hat, hat ein Problem gehabt heute, könnt ihr gerne nachhören im Internet. Und ich möchte zum Schluss beten mit uns, mit euch, und dass wir wirklich diese Aspekte beherzigen. Sie werden was verändern. Und weil wir noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht kannst du noch ein bisschen aufs Klavier drücken und irgendjemand müsste dich entmuten. Hinten. Genau, hast du heilige Hände jetzt gerade oder war er verständnisvoll mit dir? Vielleicht ein bisschen leiser. Zu heilig. Gott, ich danke dir, dass du uns wirklich ganz viele konkrete Anweisungen, Tipps und Ratschläge gibst, um ein Leben zu führen, was wirklich wirksam ist, und das ist wirklich Leben. Also das hängt zusammen. Ich danke dir, dass du uns diese Offenbarung schenkst, dass wir Dinge beherzigen können, um eben eine Wirksamkeit zu haben, die uns selbst wieder beflügelt und leben lässt. Ich danke dir, dass du konkret wirst. Das ist für dich nicht wischiwaschi, ist allgemein. Und ich danke dir, dass du uns einen Umgang mit dem Thema Sünde vor Augen führst, auch als Christen im täglichen Leben und ganz grundsätzlich, um zu wissen, wie müssen wir es sehen, wie dürfen wir es für uns verstehen, woraus dürfen wir uns befreien, von welcher Anklage dürfen wir uns lossagen, was für Gedanken und Worte nehmen wir uns eben nicht an, auch wenn sie im Raum schweben. Warum? Weil wir wissen, dass du eine andere Wirklichkeit und Wirksamkeit gegeben hast, in die wir hineinschlüpfen und sagen, wir sind da drin eins und deshalb leben wir. Und ich möchte jetzt alle freisprechen im Namen Jesu, die sich quälen mit dem Gedanken, bin ich noch Sünder oder bin ich Heiliger? Und ich möchte dir heute sagen und für immer, wenn du diesen Schritt ernsthaft getan hast, dann nenne dich nie wieder Sünder. Und niemand nenne dich Sünder, auch wenn dir noch Dinge passieren, die falsch sind. Und ich lege diese Last jetzt von deinen Schultern weg und ich befreie dich im Namen Jesu von dieser falschen Tatsache. Du bist nicht mehr im Beziehungsstatus getrennt, sondern verbunden bis in Ewigkeit. Ich löse dich von jeden selbst auferlegten Schuldgefühlen und Sünden, die dich plagen und dein Leben mal müde machen und schwer machen. Ich löse dich von jeglichen Dingen, die dir aufgelastet worden sind, die nicht deine Verantwortung sind. Ich spreche jeden frei, der sich plagt mit Sünden, den falschen Fehlverhalten, die ihm passieren, aber der willig ist, da rauszukommen. Ich spreche dich frei, Jesus sieht dich nicht mehr als Sünder. Fehlverhalten können wir durch die Gnade langfristig korrigieren, verwandeln. Und es verändert nichts an deinem Status. Ich löse dich jetzt von dieser Last, dich ständig wegen Fehlverhalten selbst anzuklagen. Du bist frei. Und ich verbiete der Macht des Teufels und des Bösen, dich länger unter dieser Hülle zu halten, dich länger unter diesen Lügen zu halten. Es ist ab jetzt nicht mehr möglich, dich dort zu betrügen und irre zu führen. Und ich decke jeden Betrug auf im Namen Jesu, der unter uns herrscht, der die Sünde betrifft, der uns betrügt am Leben, der uns irre führt, uns falsche Wahrheiten suggeriert. Und ich spreche dich jetzt frei im Namen Jesu von dem Betrug der Sünde. Werde frei.